Ich bin Michael Wielert und begrüße ganz herzlich die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria Südtirol, die jetzt zugeschaltet sind für die Sendereihe Spiritualität. Unser heutiges Thema ist vom Durst nach lebendigem Wasser. Betrachtungen über die Samariterin im Johannesevangelium. Und ich darf ganz herzlich zu dem heutigen Thema Schwester Maria Clarissa Strinisco begrüßen. Sie ist eine Schwester des heiligen Johannes aus Fellburg. Ein herzliches Grüß Gott, Schwester Clarissa.
Ja, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Wir betrachten heute das Johannesevangelium vom Durst nach lebendigem Wasser. Wir haben jetzt eben in den vergangenen Tagen, wo es fast überall so heiß war, den Durst erleben können, den man ganz natürlich hat nach etwas zum Trinken. Der Durst nach Leben, das ist eine weitere Dimension, die vor allem in dieser Begegnung mit der Samariterin auch zum Ausdruck kommt. Ein Gespräch, das Jesus mit ihr führt, mit Blickkontakt. Und lassen wir uns heute darauf ein, auf Ihre Betrachtung, auf Ihre Ausführungen dazu. Ich freue mich auf Ihren Vortrag, Schwester Clarissa.
Ja, grüß Gott nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir befinden uns in dieser heißen Urlaubszeit. Und die Urlaubszeit verbindet uns immer mit den Wörtern nach Sonne, nach Meer, nach dieser kühlen Frische, vielleicht auch nach Berge. Und wir genießen es auch, mit Freunden zusammen zu sein, mit ihnen die Zeit zu verbringen. Wir essen gut, wir haben diese große Sehnsucht in uns, runterzukommen und wieder neu diese Stille zu genießen. Ja, die Urlaubszeit ist eine Zeit zum Auftanken und wir möchten uns erholen an Geist und Seele. Und auch für uns Christen ist dieser Moment sehr wichtig, denn Urlaub heißt nicht Urlaub von Gott. Gott, er wohnt in unserem Herzen, er ist stets gegenwärtig und ich glaube, gerade in der Urlaubszeit möchte er uns beschenken, wenn wir zur Ruhe kommen und auch wenn wir unsere Füße und wenn wir unsere Seele einmal baumen lassen. Er möchte unsere Sehnsucht nach Ruhe und nach Erholung stillen, ja, und er möchte dieser Sehnsucht auch einen viel tieferen Sinn geben. Schauen wir heute zusammen das Evangelium von der Samariterin an. Sie bittet Jesus um Trinkwasser. Ja, und er stillt ihren noch viel tieferen Durst, nämlich ihren Durst nach dem lebendigen Wasser, das Gott selbst ist. Ich bin eine Johannesschwester, das heißt, wir haben sehr viel in unserer Ausbildung über das Johannesevangelium, die Texte betrachtet. Und diese Stelle über die Samariterin am Jakobsbrunnen ist dem Johannesevangelium eigen. Dieses Evangelium ist das vierte und es ist zeitlich als letztes geschrieben worden. Johannes wird in der Tradition als Adler dargestellt und die anderen drei Synoptiker haben eher Symbole von Wesen, die auf Erden laufen. Der Adler, das Symbol des heiligen Johannes, der Adler, er fliegt. Und ich habe einmal in der Herbstzeit dieses schöne Schauspiel beobachten dürfen. Die Blätter, sie waren schon von den Bäumen abgefallen und ich saß am Waldrand nahe einer Lichtung auf einer Bank und dieser Adler hat sich erhoben. Er hat sich in die Lüfte erhoben, er hat seine Arme ausgebreitet und er gleitete in der Höhe. Es war ein wunderbares Schauspiel für mich. Ja, dieser Adler fliegt der Sonne entgegen. Und der Blick im Johannesevangelium, ja, ist ein anderer als in den anderen Evangelien. Es ist dieser Adlerblick, der alles von oben aus betrachtet. Er versucht, alles ins göttliche Licht zu bringen. Johannes, er dringt tief in das innerste Geheimnis Gottes ein und er möchte uns in dieses Mysterium mitnehmen. Ja, dafür hat uns Gott erschaffen, dass wir aus seiner Fülle leben, dass wir aus seinem Geheimnis leben. Und im Johannesevangelium lesen wir von vielen persönlichen Begegnungen, die Jesus mit den Menschen hat. Und heute möchten wir uns das Gespräch Jesu mit der Samariterin näher anschauen und betrachten. Wir finden dieses Gespräch im 4. Kapitel des Johannesevangeliums. Die Samariterin, eine Frau, sie befindet sich in einer aussichtslosen Situation. Sie ist verletzt worden in der Liebe. Ja, sie kann nicht mehr lieben. Sie hat 5 bittere Misserfolge mit ihren Ehemännern. Und sie lebt jetzt nicht mehr mit einem Ehemann zusammen, den sie wirklich liebt. Ich glaube, wir können sagen, ihr einziger Reichtum ist ihr Krug. Sie schöpft Wasser in der Mittagshitze am Brunnen. Ja, das macht sie jeden Tag so. Sie ist immer allein. Doch dieses Mal wartet Jesus auf sie. Er, der ein Jude ist. Und es ist sehr schön zu sehen in diesem Dialog, wie Jesus diese Frau schrittweise verwandelt. Jesus offenbart sich ihr als der Bräutigam. Und ich glaube, er möchte auch uns alle verwandeln. Er möchte uns diese wahre Liebe wieder schenken und uns heilen von unseren Verletzungen. Wir können sagen, dass die Samariterin für all jene Personen dasteht, die in der Liebe verletzt wurden. Und ich glaube, das sind wir alle. Ich glaube, wir können auch sagen, dass die Samariterin diese typisch europäische Frau verkörpert. Viele Menschen und ganz besonders die Frauen in Europa haben die Hoffnung verloren. Das ist das heutige Problem des Europas. Es hat diese Schwierigkeit zu hoffen. Ja, es ist oft schwer im Familienleben. Die Kindererziehung ist anstrengend. Man hat nur noch wenig Zeit, um mit seinem Ehepartner wirklich wunderbare Stunden zu verbringen. Die Frauen haben viel Arbeit. Sie sind immer dabei, ihre To-Do-Listen abzuarbeiten. Ja, und auch die Beziehung mit Gott leidet darunter. Oft leben wir in diesem traditionellen Glauben, haben aber keine wirklich persönliche Beziehung mehr zu diesem Gott, der uns so liebt. Und Jesus möchte uns im Urlaub wieder neu mit der göttlichen Hoffnung und mit der Liebe erfüllen. Und in den Ruhezeiten möchte er uns zu dem frischen und lebendigen Wasser führen, um unsere Sehnsüchte nach diesem Meer, das wir alle in unserer Seele spüren, zu stillen. Ja, treten wir nun näher in diesen wunderbaren Dialog ein. Nichts ist unbedeutsam in diesem Evangelium. Und ich glaube, alle genannten Dinge haben einen tiefen Sinn. Jesus, er begegnet dieser Frau an einem Brunnen, dem Jakobsbrunnen. Er war mit seinen Jüngern unterwegs von Judäa nach Galiläa und er hat die Route über Samarien gewählt. Die Jünger, sie hatten wie so oft Hunger und gingen einkaufen und währenddessen setzte sich Jesus an den Brunnen. Er war müde von der Reise und das Evangelium sagt uns, dass es um die 6. Stunde war. Der Jakobsbrunnen, er ist ein ganz besonderer Brunnen, denn er ist zugleich eine Quelle. Es ist die tiefste Quelle des Heiligen Landes. Und das ist sicherlich kein Zufall. Vom Ursprung, von der Quelle, kommt immer etwas Neues, etwas Lebendiges, etwas Erfrischendes. Ich erinnere mich noch an meine vielen Jugendcamps, die ich machen durfte. Wir waren oft mit dem Rucksack unterwegs, um neue Landschaften und neue Länder zu erkunden. Das geschah oft zu Fuß, durch die Wälder, durch wunderschöne Landschaften und Natur. Und abends kamen wir müde an einem Lagerplatz an, den wir uns selbst ausgesucht haben. Und wenn an diesem Ort ein kleiner Bach war, ja, dann war das herrlich. Wir kühlten uns vom langen Laufen in diesem Bach ab. Und es war immer sehr erfrischend, es war belebend. Ja, und zugleich waren wir sauber und fühlten uns wie neu. Und an diesem Jakobsbrunnen, wie an vielen anderen Brunnen, kommt man leicht zum Reden, zum Quatschen. Das ist so dieses Getratsche der Frauen. Ich durfte 9 Jahre meines Lebens in Kamerun verbringen und da habe ich diese Situation oft beobachten dürfen. Auch wir hatten einmal 6 Monate kein fließendes Wasser im Haus und wir mussten täglich am Brunnen das Wasser holen. Ja, in den afrikanischen Ländern trifft sich oft der ganze Ort am Brunnen. Denn es gibt oft nur eine Wasserstelle. Die Schlange ist sehr groß, jeder kommt mit seinem Schöpfgefäß und man muss warten, bis man drankommt. Ja, bis alle Menschen ca. 10 bis 20 Liter geschöpft haben. Und in dieser Wartezeit erzählt man sich die Neuigkeiten des Tages, die Neuigkeiten der Kinder. Man tauscht sich miteinander aus. Und im Alten Testament war der Brunnen dieser Ort der Begegnung. Und manchmal führte diese Begegnung auch zu einer Hochzeit. Denken wir zum Beispiel an Isaak und Rebekka oder an Jakob und Rachel, die sich beide auch zuerst an einem Brunnen trafen. Jesus, er ruht sich aus, er ist müde. Und auch die Jünger sind müde, aber sie denken zuerst ans Essen. Ja, manchmal ist es anstrengend, Jesus zu folgen. Das apostolische Leben kann ermüdend sein. Und Jesus ruht sich an der Quelle aus. Die griechische exakte Übersetzung ist eher direkt am Brunnen. Das heißt, in dieser Übersetzung sieht man, dass es eine Einheit gibt zwischen Jesus und der Quelle. Die Quelle hat hier einen spirituellen Sinn. Es ist die Quelle des Vaters, von der Jesus kommt, wie wir im Johannesevangelium lesen im Prolog. Und das Wort war bei Gott. Das heißt, und Jesus war bei seinem Vater. Das Wort, Jesus, er ist immer vereint mit der Quelle, mit dem Vater, mit dem Ursprung, mit dem Prinzip. Und Jesus ist in die Welt gekommen, um sein Volk, um jeden Einzelnen von uns an diese Quelle zu führen, nämlich in seine Herrlichkeit. Alles wird sich in der Quelle vollenden. Er bereitet uns einen Platz, damit wir nach dieser anstrengenden Pilgerreise auf der Erde direkt bei der Quelle Ruhe finden. Und es war die 6. Stunde. Die 6. Stunde ist die Mittagszeit. Die Sonne steht am höchsten am Himmel. Es wird so ähnlich gewesen sein für jetzt. Bei mir ist im Moment 30 Grad, bei Ihnen sicher auch. Und normalerweise geht man nicht am heißesten Moment zum Wasser holen. Die Samariterin, sie trifft diese Entscheidung, weil sie allein sein möchte. Sie möchte nicht von den anderen Frauen gesehen werden und vielleicht auch negativ beurteilt werden. Zur Mittagszeit gibt es auch den hellsten Moment am Tag. Jesus, er ist das Licht der Welt. Er möchte die Frau erleuchten und ihr das wahre Licht schenken. Und sowohl Jesus als auch die Samariterin sind körperlich müde. Wasser holen, das ist eine sehr anstrengende und schwere Arbeit, ganz besonders in der Mittagszeit, zur heißesten Stunde des Tages. Und diese Frau ist zugleich und sicherlich auch noch viel müder und trauriger von ihren 5 gescheiterten Liebesbeziehungen. Sie ist verletzt in ihrem Gefühlsleben und sie trägt diese spirituelle Müdigkeit mit an den Brunnen. Ja, und Jesus erteilt die Müdigkeit und den Durst der Samariterin und auch aller Menschen. Er kommt in unsere Prüfungen. Er möchte dieses Leid mit uns teilen. Das ist wirklich das Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Und in diesem Mysterium wird er fähig, durch seine menschliche Natur mit uns zu leiden. Er selbst hat diese Erfahrung in seinem Leben gemacht. Und deshalb ist er uns auch so nahe darin. Es ist sehr schön zu sehen und auch interessant, wie Jesus den Dialog mit der Frau beginnt. Er bittet sie um einen Dienst. Gib mir zu trinken. Jesus macht sich dadurch abhängig von ihr. Er gibt sich als jemand aus, der Hilfe braucht. Und ich glaube, er hat diese Bitte sicherlich nicht in einem Befehlston ausgesprochen. Jesus möchte diese Frau nicht beherrschen. Er ist demütig und er ist sanftmütig von Herzen. Jesus, er erdrückt die Frau nicht. Er verachtet sie nicht, sondern er schätzt sie, er liebt sie. Und ich glaube, dass Jesus uns auch nie überfordert. Er wird uns nie etwas bitten, was wir nicht tun können, was nicht in unserer Vollmacht liegt. Jesus spricht auch uns an. Und ich glaube, er spricht uns dann an, wenn wir leer und ohnmächtig sind, so wie diese Samariterin, die müde zum Jakobsbrunnen kommt. Der heilige Paulus sagt uns, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und wenn wir wirklich schwach sind, wenn wir uns wirklich leer fühlen, dann dürfen wir alles von Jesus erwarten, wenn wir ihn zu uns einladen. Und wir werden von ihm dann so reich beschenkt werden, dass wir stark sind. Jesus, er gibt die Hoffnung nie auf. Er erwartet immer etwas von uns. Und das ist auch sehr schön zu sehen bei den Heilungen, die Jesus im Evangelium vollbringt. Er fragt immer zuerst nach dem Glauben der Person, die er heilen möchte. Er möchte etwas von uns, denn wir sind freie Menschen und können uns für oder auch gegen ihn entscheiden. Und in den Evangelien sehen wir oft, dass Jesus vom Materiellen zum Spirituellen übergeht. Einmal spricht er von dem Tempel, aber er meinte seinen Leib. Jesus antwortete ihnen: Reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Und es gibt noch eine andere Sache, das ist das Manna, das Jesus dann mit diesem lebendigen Brot verbindet. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es nicht mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Jesus führt uns von einer sinnlichen Wirklichkeit in eine göttliche Wirklichkeit. Ja, wir gehen von etwas Sichtbarem zu etwas Unsichtbarem. Und Jesus geht oft von unserer Erfahrung aus, von unserem täglichen Tun und so auch bei der Samariterin. Jesus möchte uns dadurch zu etwas viel Tieferem erheben und mitnehmen. Und in diesem Dialog benutzt Jesus das Wasser, um vom lebendigen Wasser zu sprechen. Jesus möchte eigentlich mehr von der Samariterin als Trinkwasser. Jesus möchte ihr Herz, er möchte ihre Liebe. Und er sagt ihr: Gib mir zu trinken, ich habe Durst nach dir. Ja, er ist unser Bräutigam. Er zieht uns alle an sein Herz und er möchte uns mit seinen Gaben beschenken. Ja, was können wir Menschen ihm geben? Wir können ihm diese Zeit geben, dass er in uns wirken kann, dass er in diese tiefe Freundschaft mit uns eintritt. Wir können ihn anbeten und dadurch in diese tiefe Begegnung, diesem Herz zu Herz mit ihm eintreten. Die Samariterin, sie ist müde, aber sie ist sehr temperamentvoll. Sie baut sofort gewisse menschliche Hindernisse auf. Sie sagt Jesus: Schau her, ich bin Samariterin und du bist ein Jude. Ich bin eine Frau und du bist ein Mann. Wie kannst du es wagen, mich anzusprechen? Und Jesus muss am Anfang erstmal beginnen, sie zu zähmen. Jesus überschreitet die menschlichen Barrieren, um zu ihr, um zu uns zu gelangen. Und er klammert sich nicht an ihnen fest. Ja, er ist gekommen, um uns alle zu erlösen, ohne Ausnahme. Und oft sind wir es, die diese Hindernisse zwischen Gott und uns selbst schaffen. Wir finden uns manchmal seiner nicht würdig, weil wir uns schlecht fühlen. Wir können nicht glauben, dass Gott Durst nach uns hat. Wir fühlen uns unwürdig. Aber das sind eigentlich keine Hürden für Gott. Er ist gekommen, um Gerechte nicht die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Und Jesus ersetzt keine Grenze in seine Liebe. Er will uns mit seiner Liebe überschütten. Doch oft sind es wir, die diese Grenze setzen. Lassen wir diese Bitte Jesu, gib mir zu trinken, gib mir deine Liebe, während der Musik noch ein bisschen nachklingen.
Ich weiß es, da gibt es.
Ja, nachdem Jesus alle Hindernisse überschreitet, möchte er sich der Samariterin als Bräutigam, als der Liebende schenken. Er gibt ihr diese wunderschöne Antwort: Wenn du nur wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wir sehen hier, dass Jesus sich durch die Antwort der Samariterin nicht irritieren lässt. Ja, er möchte ihr Herz gewinnen, ohne sie zu beherrschen. Er geht einen Schritt tiefer, er geht vom Materiellen zum Spirituellen über. Er möchte ein Verlangen in der Samariterin erwecken, damit sie das lebendige Wasser empfangen kann. Und es braucht das Verlangen des Menschen, damit Jesus sich uns schenken kann. Wir müssen unser Herz ja zumindest einen kleinen Spalt weit für ihn öffnen. Der heilige Augustinus sagt, Gott, der uns ohne uns erschaffen hat, wollte uns nicht ohne uns erlösen. Ja, die persönliche Hingabe ist nur in einer gegenseitigen Liebe möglich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich zu einem großen Fest, zu einer Hochzeit, zu einem Geburtstag eingeladen bin, habe ich oft das große Problem, was schenke ich dieser Person? Es ist sehr schwierig heutzutage, da die Leute schon alles haben. Und manchmal mache ich dann ein selbst gebasteltes Geschenk, ein persönliches Geschenk, zum Beispiel eine Kerze. Ich verbringe dafür Zeit. Ich überlege mir, was ist schön für diese Person. Ich packe es wunderschön ein. Und wenn ich dann zu diesem Fest gehe und dieser Person dieses Geschenk übergebe, überlegen Sie sich, die Person öffnet das Geschenk und ich glaube, das wäre für mich eine sehr große Enttäuschung, wenn meine Freundin dieses Geschenk aufmacht, es ansieht und mir es wieder zurückgibt und sagt, du, ich brauche das nicht. Und so handeln wir manchmal mit dem lieben Gott. Er möchte uns dieses lebendige Wasser schenken, aber wir möchten es eigentlich nicht. Ja? Gott ruft im Evangelium, wer Durst hat, komme zu mir und trinke, ist dieser wunderbare Ausruf Jesu. Und manchmal ist es so, dass wir aus anderen Quellen schöpfen, aus trüben Quellen, die uns eigentlich nicht zu diesem wahren Blick, zu dieser wahren Freude bringen. Jesus ist der Bräutigam. Er möchte seiner Braut, das heißt einem jeden von uns, sein Herz schenken. Aber er findet es manchmal verschlossen und hat dann somit keinen Zugang. In diesem Dialog am Anfang zwischen Jesus und der Samariterin hat man den Eindruck, dass sie einander vorbeireden. Die Samariterin redet vom Trinkwasser und Jesus redet vom lebendigen Wasser. Ja, und weil die Frau schlecht die Worte Jesu interpretiert, erwartet sie eigentlich auch nichts von ihm. Jesus will uns oft andere Dinge schenken, als wir von ihm erwarten. Ja, es war wieder einmal in Afrika. Dort durfte ich die tiefsten Glaubenserfahrungen machen in meinem Leben. Wir hatten einen großen Geländewagen und wollten ihn verkaufen, um ein kleineres, billigeres Auto zu kaufen. Und so haben wir viel Zeit investiert um Anzeigen zu schreiben, ja, und sie in unserem Vorort aufzuhängen. Wir haben das Auto auch an die Hauptstraße gestellt, mit der Aufschrift zu verkaufen. Und außerdem haben wir angefangen, eine Novene zu beten, die länger dauerte als 9 Tage. Und viele Interessenten riefen uns an, aber jedes Mal gab es ein anderes Problem. Und so haben wir nach 3 Monaten im Gebet erkannt, dass Gott wollte, dass wir das Auto behalten. Wir haben für etwas anderes gebetet und Gott hat uns noch mit einer größeren Freude überrascht. Ja, Jesus möchte uns zuallererst die Dinge von oben geben, von seinem Vater, und nicht die materiellen Dinge, um die wir Gott so oft bitten. Und wenn wir Gott nur um materielle Dinge bitten, reduzieren wir ihn auf die Besitztümer dieser Erde. Jesus, er hat kein Schöpfgefäß. Warum? Ja, er ist selbst die Quelle. Er ist vereint mit seinem Vater und der Vater ist die Quelle. Von ihm kommt das lebendige Wasser. Er öffnet sein Herz für alle Menschen, die Durst haben. Und das ist das Geheimnis seines geöffneten Herzens am Kreuz. Seine Quelle der Liebe ist unendlich viel tiefer als der Brunnen. Und auch wir werden Quelle für die anderen, wenn wir mit unserem himmlischen Vater vereint sind. Die Samariterin reagiert ein bisschen ironisch, aber dennoch liegt in der Antwort das Staunen. Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Ja, wer bist du überhaupt? Von was sprichst du da überhaupt? Und Jesus zeigt dieser Frau ja, dass sein Wasser eine vollkommene andere Beschaffenheit hat, als die Samariterin denkt. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Ja, dieses lebendige Wasser wird in uns zu einer Quelle. Deshalb haben wir keinen Durst mehr. Dieses Wasser stillt unseren Hunger. Jesus möchte uns die Gabe des Heiligen Geistes geben. Der Heilige Geist ist diese Liebesquelle in uns. Er ist die Quelle des Lichts, des Lebens und der Liebe. Und immer können wir in dieser Quelle ausruhen. Der Heilige Geist führt uns in die Einheit mit dem Vater und dem Sohn, ja in dieses Liebesgeheimnis. Und ich glaube, es gibt nichts Größeres und nichts Wunderbares als die Liebe Gottes selbst, die der Heilige Geist ist. Und Jesus möchte der Frau nicht irgendein Geschenk machen, sondern er möchte sich selbst schenken. Er möchte sie in ihrer tiefen Verletzung heilen, nicht mehr lieben zu können. Und obwohl die Frau auf die materielle Ebene zurückkehrt, bittet sie ihn um etwas. Herr, gib mir dieses Wasser. Und wir sehen, hier ist das erste Mal, dass die Frau wirklich ihr Herz öffnet. Die Sehnsucht nach mehr ist in ihr erwacht. Und interessant, wie reagiert Jesus? Genau in diesem Moment ändert Jesus das Thema. Er spricht ein Thema an, das sehr leidvoll ist für die Samariterin. Er sagt zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Ja, Jesus berührt diesen verletzbaren Punkt der Frau, sobald sie ihm die Tür ein bisschen geöffnet hat. Wir dürfen keine Angst haben, ja, um Jesus unsere Verletzungen zu schenken, unsere Verletzungen hinzuhalten. Die Frau und auch wir brauchen gerade in diesem Leid einen Erlöser. Ja, die Frau hat Durst zu lieben und geliebt zu werden. Und Jesus antwortet ihr in ihrem Hunger nach Liebe. Er ist die Quelle, die zum Durstigen kommt. Normalerweise ist das umgekehrt. Wenn wir Durst haben, gehen wir zur Quelle. Aber Jesus, die Quelle, kommt zu uns, den Durstigen. Und Jesus kommt zu uns in unseren schmerzhaften Leiden. Er kommt zu uns mit seinem Erbarmen, mit seiner Barmherzigkeit. Und er möchte diese Frau füllen mit seiner persönlichen Liebe. Dafür ist er Mensch geworden und er möchte uns sagen, wie sehr er uns nahe ist in unseren Schwierigkeiten, in unseren Krankheiten. Die Frau antwortet, ja, ich habe keinen Mann, und sie drückt damit eine große Einsamkeit aus. Sie ist allein und hat keinen wirklichen Mann. Ja, die Frau, sie wurde als Beziehungsmensch geschaffen und ich glaube, es ist ihr größtes Leid, nicht mehr geliebt zu werden, keine Beziehung mehr zu haben. Und wir sehen, dass sie keine arrogante Haltung mehr hat wie am Anfang. Sie liefert sich Jesus ganz aus in ihrer Einsamkeit und in ihrem Schmerz. Und das ist ihre wahre Demütigung, keinen Ehemann mehr zu haben. Ja, man hat den Eindruck, dass sie niemand liebt. Und sie sagt es zu demjenigen, der ihr göttlicher Bräutigam ist, der ihren Durst nach Liebe stillen kann, die ihr das lebendige Wasser geben kann, damit sie keinen Durst mehr hat. Jesus erwartet nicht darauf, dass wir perfekt sind, um zu lieben. Jesus, er sieht immer das Gute in uns, auch wenn es nur klein ist. Und ich glaube, er sucht es wie eine Stecknadel im Heuhaufen. Er lobt die Frau, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Du hast richtig gesagt. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Ja, er zeigt uns, dass wir fähig sind, Gutes zu tun. Und dieses kleine Gute erzählt er weiter. Ja, wie ist das bei uns, wenn wir mit unseren Freunden reden? Wir unterhalten uns über alles Mögliche und gerne erzählen wir schlechte Dinge. Wenn ein Mensch 10 gute Eigenschaften hat, werden wir über vielleicht die eine schlechte reden, weil es oft interessanter ist. Aber dadurch tun wir uns oft selbst nichts Gutes. Jeden Donnerstag gestalten wir die Heilige Stunde, die Anbetungsstunde, wo wir besonders für die geistlichen Berufe beten. Und letztes Mal haben wir die Priester eingeschlossen, die in unserer Nähe wohnen. Jeder Teilnehmer durfte dann einen Namen aussprechen. Wir haben einen Segensrefrain für diesen Priester gesungen. Und ich muss sagen, das hat uns alle gestärkt. Oft reden wir auch schlecht über diesen oder jenen Priester. Und ich glaube, die Priester brauchen vor allem unser Gebet, weil dann ändert sich auch unser Blick. Ja, wir sind aufgerufen, so wie Jesus, die Menschen um uns herum zu segnen, Gutes mit ihnen auszutauschen und sie nicht zu beurteilen. Und dadurch wird der Segen auf uns zurückfallen und es tut uns allen gut. Wir sehen die Menschen dann in einem anderen Licht, nämlich im Lichte Gottes. Ja, probieren wir es einfach einmal aus. Wenn wir mit dem Auto auf der Straße unterwegs sind, segnen wir die Leute, die uns überholen oder die wir überholen. Wenn wir an der Kasse stehen, denken wir gut über die Leute, die vor uns stehen, lächeln wir sie an. Das ist unser Apostolat und ich glaube, so ahmen wir Jesus nach. Jesus, er sieht das Gute. Er erhebt uns immer wieder und er erdrückt uns nicht wegen unserer Sünden. Ja, die Frau macht die Erfahrung, dass Jesus sie mit einem liebenden Blick anschaut. Jesus empfängt sie so, wie sie ist. Und das hilft dieser Frau und uns allen, uns zu öffnen, ohne Angst vor der Verurteilung. Jesus zieht uns an sich. Er zieht uns in das Gute. Er zieht uns in das Licht. Und er zeigt uns, dass hierin ja das wahre Glück besteht. Wenn wir in der Wahrheit wandeln, öffnen wir Jesus die Tür. Jetzt kann er uns erreichen und jetzt kann er bei uns eintreten. Und dieses Mal ist es die Samariterin, die abrupt das Thema ändert. Ja, vielleicht auch, weil sie sich selbst schützen will und Jesus lässt es geschehen. Die Frau sagt zu Jesus, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ja, die Frau merkt, dass Jesus sie ganz und gar bis ins Tiefste hinein kennt, aber sie nicht verurteilt. Sie benennt ihn Prophet, jemand, der ein himmlisches Licht direkt von Gott empfängt. Ja, und in dieser Begegnung, in diesem Dialog mit der Samariterin, berührt Jesus die beiden großen Orientationen des menschlichen Lebens. Denn der Mensch hat eine doppelte Kapazität zu lieben. Er liebt einen Menschen, das ist eine Freundschaftsliebe, die Nächstenliebe, und er liebt Gott, er hat diese Beziehung zu Gott. Jesus hat die Frau zuerst in der Nächstenliebe geheilt, er hat sich ihr als Bräutigam gezeigt, er hat sie umschlossen mit dieser Freundschaft, und nun wollen wir in diese zweite Dimension hineingehen, uns dieser zweiten Dimension zuwenden. Jesus, der Messias, der uns in die wahre Anbetung einführt. Bitten wir Jesus in der kleinen Musikpause, dass auch er uns in unseren verletzten Beziehungen zu unseren Mitmenschen heilt.
Spiritualität heute, das Thema vom Durst nach lebendigem Wasser. Eine Betrachtung über die Samariterin im Johannesevangelium. In den ersten beiden Betrachtungen durften wir schon eindrücklich nah mit hingeführt werden an diese Begegnung, an die Begegnung zwischen der Samariterin und Jesus, aber auch der Begegnung zwischen uns und Jesus. Ich darf nun Schwester Clarissa Strenisko bitten für den nächsten Teil der Betrachtung.
Ja, nachdem Jesus die Frau in ihrer Beziehung zum Nächsten geheilt hat, möchte er sie in diese wahre Gottesbeziehung führen. Sie stellt ihre erste Frage. Ihr Verstand ist wachgerufen. Sie fragt Jesus: Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Ich erinnere mich noch, in meinem Philosophiestudium hat ein Professor immer gesagt, wenn ihr keine Fragen stellt, habt ihr nichts verstanden. Die Fragen, sie kommen daher, dass man die gelernten Erkenntnisse mit dem eigenen Leben vergleicht. Und oft sind diese nicht im Einklang und deshalb ergeben sich Fragen. Ja, wir leben oft von Meinungen, aber nicht von der Wirklichkeit. Und so war es auch bei der Samariterin. Sie stellt ihre erste Frage, ihr Verstand ist wachgerufen. Jesus weckt in dieser Frau ein Verlangen nach Wahrheit. Sie stellt Jesus diese Frage, die ihr am Herzen liegt. Ja, sie möchte wissen, ob sie die Freundschaft mit Gott richtig lebt. Sie ist so ein bisschen im Zweifel, ja, und fragt sich, ob sie im Recht ist, ob sie mit Gott in der Anbetung, in Beziehung ist. Denn sie ist irgendwie so zerrissen zwischen der Lehre ihrer Väter und der der Juden. Und wir sehen, sie hat Angst, etwas falsch zu machen. Sowohl ihre Beziehung zu den Menschen als auch in der Beziehung zu Gott zweifelt sie. Und Jesus lässt den Durst in der Wahrheit dieser Frau nicht kalt. Jesus antwortet uns immer, aber er antwortet uns zu seiner Zeit und auf seine Art. Ich habe einmal einen Aufkleber am Auto gesehen, da stand drauf: Gott hilft spätestens rechtzeitig. Oft, wenn wir zum Gebet gehen, haben wir eine gewisse Vorstellung, wie Gott uns helfen soll. Wir haben schon den genauen Plan A im Kopf, den wir Gott erbitten. Und wenn dieser Plan A nicht klappt, lieber Gott, dann mach bitte den Plan D oder B. Ich habe schon alles ausgesucht in meinem Leben. Und wenn Gott dann unsere genauen Bitten nicht erfüllt, denken wir, dass er uns nicht erhört hat. Ich glaube, wir können uns da ein Beispiel an der Mutter Gottes in Kana nehmen. Sie hat gesagt, sie haben keinen Wein mehr. Sie hat nicht gesagt, Jesus, kannst du bitte 600 Liter Wein machen? Sie hält Gott diesen Mangel vor und sie gibt ihm nicht diese genauen Vorschriften, wie er das Wunder tun soll. Sie vertraut ihm. Ja, und was schenkt Gott bei der Hochzeit von Kana? Er schenkt 600 Liter besten Wein. Das heißt, er schenkt die Qualität und er schenkt auch die Quantität. Und oft ist es so, dass wir in unserem Leben zwischen diesen beiden Dingen unterscheiden müssen. Ja, die Antwort Jesu auf die Frage ist eine Unterweisung in die wahre Anbetung. Es gibt diese feierliche Einleitung, glaub mir. Jesus führt sie in die christliche Anbetung ein. Was ist diese christliche Anbetung? Diese Anbetung ist nicht mehr gebunden an einen bestimmten Ort, sondern sie ist gebunden an eine Person. Jesus selbst ist der Ort der Anbetung. Jesus fordert die Frau auf zu glauben. Der Glaube ist die Eingangstür zur Anbetung, der Glaubensakt. Wie kann ich so einen Glaubensakt in meinem Leben machen? Ja, ich nehme mir Zeit für Jesus. Ich möchte ihn persönlich kennenlernen, ihn erfahren. Ich bleibe bei ihm, nicht nur mit dem Gefühl, sondern in diesem Glaubensakt. Setze mich in die Kapelle. Ich sehe vielleicht alles, was in der Kapelle ist. Den Stuhl, auf dem ich sitze, die Bank, die Blumen. Vielleicht auch die Personen, die um mich herum sind. Alles das existiert. Und ich bin auch da. Und auch der Tabernakel ist da. Ich sehe die Hostie. Ich sehe das Brot. Und in diesem Glaubensakt sage ich, Jesus, ich glaube, dass du da bist. Du hast gesagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und wir können auch Bibelstellen nehmen, um einen Glaubensakt zu machen. Alle Aussagen, die Jesus über sich selbst gemacht hat. Zum Beispiel, Jesus, du hast gesagt, ich bin der Weg. Jesus, ich glaube daran, dass du mich führst. Das ist so ein Glaubensakt, den Gott auch die Samariterin betet zu tun. Glaub mir. Ja, Jesus spricht diese Frau mit Frau an. Das heißt, wir befinden uns wieder in diesem bräutlichen Kontext, wie im Garten Eden bei der Erschaffung der Frau. Adam hat das erste Mal den Namen Frau ausgesprochen. Und als Jesus der Frau das Geheimnis der Anbetung erklärt, sehen wir, dass hinter diesem Mysterium eine bräutliche Dimension versteckt ist. Die Braut ist eins mit dem Bräutigam. Und es ist wahr für uns mit Jesus, wenn wir mit ihm den Vater anbeten. Ja, in der Anbetung teilen wir sein Geheimnis. Wir werden eins mit ihm im selben Blick auf den Vater. Und die Samariterin ist auf ihre Väter ausgerichtet und Jesus wendet sich hin zum Vater. Jesus lädt uns zu einem Leben in Fülle ein. Es ist das Leben mit ihm und in ihm. Und diese christliche Anbetung geht viel weiter und ist tiefer als die Anbetung, in dem das Geschöpf seinen Schöpfer anbetet. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn so will der Vater angebetet werden. Ja, die wahre Anbetung geschieht im Geist und in der Wahrheit. Was meint Jesus mit den beiden Worten Geist und Wahrheit? Jesus will uns erklären, was die vollkommene Anbetung ist. Die alte Anbetung war nicht falsch, aber sie war noch unvollkommen. Und Jesus führt uns progressiv in sein Geheimnis ein, vom Alten Testament ins Neue. Die Wahrheit ist eine Person. Jesus Christus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Und der Geist ist der Heilige Geist. Ja, die vollkommene Anbetung geht von ihm aus. Er ist der Anbeter per excellence. Ja, er möchte, dass wir uns mit ihm vereinigen und den Vater anbeten. Und es ist der Heilige Geist, der uns in diese neue Anbetung einführen wird. Er ist die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Es ist das lebendige Wasser, das uns Gott schenken möchte. Er lässt uns schreien, Abba, Vater. Wir dürfen unseren Schöpfer Papa nennen. Und ich glaube, das ist etwas ganz Besonderes. Jesus möchte uns sagen, glaub mir, mein Vater ist dein Vater. Du bist mit mir, wenn du anbetest. Du bist nicht mehr du, der betet, das bin ich in dir. Ja, anbeten heißt, den Vater anerkennen in dem, was er für uns tut, in dem, was er für uns ist. Jesus hatte die Samariterin zuerst um Wasser gebeten. Das ist der Durst des Vaters uns gegenüber. Ja, wir sind wertvoll für den Vater. Er hat Durst nach uns. Er opfert sich am Kreuz für uns. Er sucht sein Schaf, um uns in dieses wahre Gebet, in diese wahre Anbetung einzuführen. Wir beten mit dem Sohn den Vater an. Und in dieser Anbetung verwandelt uns der Heilige Geist und lässt uns teilhaben an der Liebe zwischen Jesus und seinem Vater, am Geheimnis der Dreifaltigkeit. Das heißt, wir lassen uns mitnehmen in diese Liebe. Und anbeten heißt loslassen, sich von Jesus zum Vater führen zu lassen. Ich glaube, wir können die christliche Anbetung mit dem Tanzen vergleichen. Der Herr ist immer der Mann, der führt, und der Herr führt auch die Männer. Und ich tanze mit dem Herrn und mein Teil ist ein passiver Teil. Ich entscheide nicht, ob die Musik lebhaft oder langsam ist, fröhlich oder traurig. Und wenn der Herr Walzer mit mir tanzen will, ist Walzer an der Reihe und kein Polka. Ich lasse mich von ihm führen. Und die Samariterin ist verwundert über diese tiefe Erklärung und denkt an den Messias, denn er weiß alles, dieser Messias. Und Jesus macht ihr diese unglaubliche Offenbarung. Ich bin es. Ich bin der Messias, mit dem du sprichst. Und da sieht sie, dass Jesus wirklich größer ist als Jakob. Und sie eilt, die frohe Botschaft in ihrem Dorf zu verkünden. Die Frau, sie lässt den Krug zurück. Sie braucht ihn nicht mehr. Sie hat das lebendige Wasser Gottes empfangen. Und sie trägt diese wahre Quelle in sich. Dieses Wasser ist viel besser als das Trinkwasser, das sie täglich mit viel Mühe schöpfte. Und diese verletzte Frau wird nun zur Missionarin. Sie wird Mittlerin zwischen Jesus und ihrem Dorf. Ja, zum Abschluss können wir sagen, dass Jesus diese Frau heilt und ihr neue Hoffnung schenkt. Und wie macht er das? Er führt sie Schritt für Schritt in sein großes Geheimnis ein. Er macht sich ihr gleich in der Müdigkeit. Er setzt sich müde an den Brunnen. Er durchbricht alle Barrieren und hört ihr zu. Er verurteilt sie nicht und er sieht das Gute, auch wenn es noch so klein ist. Er schenkt sich ihr als Bräutigam und er schenkt sich ihr als Messias, als der Ich Bin. Und auch in unserem Urlaub möchte Jesus uns mit seinem lebendigen Wasser erquicken. Ich komme gerade aus einem Familiencamp in Caorle und auf der Rückfahrt sind wir in Italien an mehreren Flüssen vorbeigefahren, die fast ausgetrocknet sind. Und das kann auch ein Bild für unser Leben sein. Wir sind manchmal ausgebrannt und leer, wir haben keine Hoffnung mehr. Wir suchen Energiequellen, aus denen wir uns erfrischen können und es kommt vor, dass wir uns täuschen und in diesen Zeiten aus trüben Quellen Wasser schöpfen, manchmal auch aus Pfützen, die wir selbst gewählt haben. Ja, es ist diese Arbeitssucht, der Perfektionismus oder auch die Vergnügungssucht. Und Jesus ruft uns ganz besonders in der Urlaubszeit, mit ihm in die Tiefe zu gehen. Umso tiefer wir bohren, umso reiner und umso klarer wird das Wasser. Gott ist die unerschöpfliche Quelle und ergibt sich als diese auch im Johannesevangelium zu erkennen. Nehmen wir uns die Zeiten der Stille, genießen wir die Natur, nehmen wir uns auch Zeit fürs Gebet, damit wir gerade in der Urlaubszeit wieder neu das frische Wasser auftanken können. Aus der Quelle des Heiligen Geistes erfahren wir die wahre Erfrischung, die uns neu erschafft, uns reinigen will. Ja, wenn du nur wüsstest, was Gott dir schenkt, Wasser des Lebens, das deinen durchstillt. Er ist dein Gott, der dich erschuf. Komm, ruhe an seinem Herz.
Ein herzliches Dankeschön Ihnen, Schwester Maria Clarissa Strenisco, für diese Betrachtung, für diese liebevolle Hinführung zum vom Durst nach lebendigem Wasser. Die Betrachtung über die Samariterin im Johannesevangelium. Die Sendung können Sie natürlich noch nachhören, wenn Sie möchten, zum einen im Podcast unter der Seite www.horeb.org und beim CD-Dienst können Sie sie auch bestellen unter der Telefonnummer 08328921120. Schwester Clarissa, ich weiß, Sie haben noch ein Gebet vorbereitet und ich möchte, dass wir uns noch die Zeit nehmen, dass Sie dieses Gebet zum Abschluss der Sendung sprechen.
Das ist ursprünglich ein Lied, das ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Jesus sagt uns: Ich habe dein Inneres geschaffen, dich kunstvoll gewoben im Schoß deiner Mutter. Ich habe alles gegeben für dich, fürchte nichts, denn ich habe dich erlöst. Wenn du die Wasser durchschreitest, den Tod selbst erleidest, werde ich bei dir sein. Ich habe dich auserwählt, ich nehme dich an die Hand, ich lass dich nicht mehr los. Ich gehe dir voran, kämpfe für dich, öffne Tore, bereite den Weg. Ich ebne Berge ein, Ketten zerbreche ich. Ich bin der Herr und dein Gott. Schätze und Reichtümer, die noch im Dunkel verborgen sind, gebe ich dir. Israel, du sollst es wissen und niemals vergessen, nur ich bin dein Gott. Wenn du nur wüsstest, was Gott dir schenkt, Wasser des Lebens, das deinen Durst stillt. Er ist dein Gott, der dich erschuf. Komm, ruhe an seinem Herz.
Amen.